Could the Gulf Stream collapse? It's one of the possibilities laid out in a recent report by the Intergovernmental Panel on Climate Change.
It is responsible for transporting 20% of the heat on Earth from the equator towards the pole. So imagine if that system breaks down. Well, it's breaking down.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um einen gefährlichen Kipppunkt im Klimasystem. Wir sprechen über besorgniserregende Entwicklungen des Golfstroms. Der prägt nämlich vor allem das Klima in Europa. Forschende warnen aber vor verheerenden Folgen, sollte dieses Zirkulationssystem eines Tages zusammenbrechen.
Der Golfstrom im Atlantik ist mehr als nur eine Meeresströmung. Er wird oft auch als die Zentralheizung Europas bezeichnet. Und das aus gutem Grund, denn der Golfstrom ist Teil eines riesigen Zirkulationssystems im Atlantischen Ozean, das in Europa für vergleichsweise milde Temperaturen sorgt.
Die gigantische Wärmepumpe im Atlantik nennt man auch meridionale Umweltzirkulation. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist es auch genau gesagt. Es ist ein Meeresströmungssystem, ein sehr großes, das eine ganz wichtige Rolle im Klimasystem der Erde spielt. Und ein Element dieses Systems ist eben der Golfstrom, der vor allem für uns in Europa von großer Bedeutung ist. Er bringt nämlich durch warmes Wasser aus dem Südatlantik ein mildes und feuchtes Klima in West- und Nordeuropa und macht unsere Breiten gut bewohnbar.
Was passiert, wenn der Golfstrom zusammenbricht? Das hat vor 20 Jahren drastisch und schon recht übertrieben der Blockbuster The Day After Tomorrow auf der Kinoleinwand inszeniert. Die Welt stürzt in eine abrupte Klimakatastrophe. Im Kinofilm bricht da eine neue Eiszeit an und allerhand dramatische Dinge passieren. Das ist zwar so in dieser Intensität übertrieben, aber ein Kollaps des Golfstroms hätte tatsächlich verheerende Folgen, nämlich vor allem für Europa.
Ja, so ein Zusammenbruch dieses atlantischen Zirkulationssystems ist nicht reine Science Fiction. In der Erdgeschichte ist das auch schon passiert, zuletzt vor ungefähr 12.000 Jahren. Die Folge damals war eine massive Kälteperiode, die ungefähr 1.000 Jahre lang gedauert hat. Und leider gibt es Hinweise darauf, dass der Golfstrom seit Jahren wieder schwächer wird. Forschende warnen davor, dass wir auf einen Kipppunkt zusteuern könnten, der sehr schlimme Folgen hätte. Schuld daran ist aber, ganz anders als vor 12.000 Jahren, der menschengemachte Klimawandel.
Dass die Erderhitzung, also die globale Erderhitzung in Europa auch für katastrophale Kälte sorgen könnte, das klingt aufs Erste recht unlogisch. Wie das sein kann, werden wir dann noch genauer besprechen. Vorher aber noch kurz ein paar Eckpunkte zum Golfstrom. Also er ist wie gesagt nur ein kleiner Teil der atlantischen Umweltzirkulation und seine Wurzeln liegen im Golf von Mexiko. Sein südlichstes Ende bildet der Florida-Strom. Im Norden vereinigt er sich vor der Küste Neufundlands teilweise mit dem kalten Labrador-Strom. Und dabei verzweigt sich der Golfstrom und bildet mehrere Äste. Einer davon liefert als Nordatlantikstrom das warme Wasser aus dem Golf von Mexiko an die europäischen Küsten, wo es eben für ein besonders mildes Klima sorgt.
Der Motor für diese atlantische Wärmepumpe, diese Umweltzirkulation, funktioniert so. Auf dem Weg nach Norden wird das warme Wasser in den oberen Schichten durch starke Verdunstung immer salzhaltiger. Und salzhaltiges Wasser ist natürlich schwerer als Wasser mit weniger Salzgehalt und sinkt deshalb ab. In der Tiefe strömt dann dieses abgesunkene Wasser wieder zurück in Richtung Süden und dadurch entsteht eine Zirkulation, ein Zirkulationssystem, das wie ein Förderband eben warmes Wasser nach Nordosten liefert.
Das funktioniert fast ein bisschen wie eine gigantische Wärmepumpe und ein Teil dieser Pumpe ist eben der Golfstrom und der schwächelt in den vergangenen Jahren deutlich, wie Messungen zeigen.
Ja, genau. Also die Intensität des Golfstroms nimmt ab. Warum das so ist, haben wir Marc Olefs gefragt. Er leitet die Abteilung für Klimafolgenforschung bei der Bundesanstalt Geosphere Austria.
Was jetzt passiert ist, dass wir durch die Klimaerwärmung einen Süßwassereintrag haben im Nordatlantik. Einerseits dadurch, dass der Niederschlag, besonders in der Arktis, wo die Temperaturen deutlich stärker nochmal ansteigen als in den restlichen Breiten, dass der Niederschlag dort zunimmt und somit mehr Süßwasser in das salzige Meerwasser gelangt. Das Wasser wird dadurch verdünnt. Andererseits bewirkt die Klimaerwärmung, dass die großen Eisschilder in Grönland stärker und schneller schmelzen und führen somit nochmal zu einem verstärkten Süßwassereintrag. Das führt dazu, dass das Wasser eben weniger salzhaltig wird und verlangsamt dieses Absinken, hindert dieses Wasser am Absinken, weil es eben süßer und somit leichter wird. Und dieser ganze Antriebsmotor für die atlantische Umweltzirkulation wird verlangsamt.
Es sind also die Klimawandelfolgen durch die globale Erwärmung, die dafür sorgen, dass das Wasser weniger salzhaltig ist und der Motor der atlantischen Umweltzirkulation zu stottern beginnt. In welchem Ausmaß ist das bereits der Fall?
Wir beobachten tatsächlich, also die Ozeanographen, in den direkten Messungen, aber auch in den Rekonstruktionen der oberflächennahen Ozeantemperaturen, dass im Zuge der Erderwärmung seit 1950 die Geschwindigkeit dieser atlantischen Umweltzirkulation bereits um circa 15% langfristig abgenommen hat. Nur damit man sich das vorstellen kann, es geht da um einen Massenfluss von 10 Millionen Kubikmeter pro Sekunde, der da nach Norden transportiert wird. Das ist verglichen mit dem Durchfluss der Donau in Wien ungefähr das 5000-fache. Also werden enorme Wärmemassen transportiert und wenn sich das ändert, dann hat es eben eine Konsequenz, insbesondere eben für Europa, wo diese Überwärmung am stärksten wirkt.
Die große Frage ist also, wie sich das weiterentwickelt. Forschende warnen schon länger, dass wir uns hier einem der gefährlichsten Kipppunkte im Klimasystem nähern könnten. Diese atlantische Umweltzirkulation ist ja eine ganz wichtige Komponente für das globale Klima. Wenn das kollabiert, wenn die Zirkulation zusammenbricht, dann hätte das dramatische Folgen und die ließen sich nicht umkehren.
Also das hätte eine massive Auswirkung auf das Temperaturklima zuerst einmal. Das Klima würde deutlich kontinentaler werden, sagen wir. Das heißt, der Unterschied zwischen der Winter- und der Sommertemperatur würde viel, viel stärker werden. Wir hätten insgesamt übers Jahr gesehen eine Abkühlung hier in Wien um ungefähr 4 Grad. Je weiter wir nach Norden und Nordwesten gehen, also in Richtung Skandinavien und Island, sogar in Richtung 10 bis 15 Grad, würde sich die Jahresmitteltemperatur abkühlen. Also dort würde das wirklich bedeuten, zurück in die Eiszeit praktisch. Bei uns würde es hier bedeuten, für Wien ganz einfach gesagt, das Temperaturklima vom Galzig in 2000 Meter Seehöhe im Winter. Da hätten wir dann eine Abkühlung von 5 bis 8 Grad ungefähr. Im Sommer aber nur eine Abkühlung von ungefähr 1 Grad. Dazu würde es ungefähr um 20% trockener werden. Und diese Kombination dieser Änderungen hätte eben die massive Konsequenz, dass wir weltweit gesehen die Anbauflächen von Mais und Weizen sich ungefähr halbieren würden. Da hat es im letzten Jahr einen Bericht seitens der OECD dazu gegeben zu dem Thema. Das heißt, wir hätten ein Riesenproblem auch mit der Ernährungssicherheit und relativ klare Folgen eben infolge dieser Temperaturänderungen für uns hier, nämlich dass wir einen deutlich erhöhten Heizenergiebedarf hätten im Winter, aber nur eine leichte Abmilderung der Hitzeproblematik im Sommer aufgrund dieser starken Kontinentalität. Das heißt, summa summarum würden sich die Probleme eigentlich unterm Strich deutlich mehr noch verschärfen und wir müssen deswegen mit allen Mitteln versuchen, so einen möglichen Zusammenbruch eben zu vermeiden.
Ja, das sind sehr viele Folgen, die so ein Kollaps hätte und die Annahme, dass das Zusammenbrechen des Golfstroms irgendwie der Erderhitzung positiv entgegenwirken könnte, ist komplett unsinnig. Tatsächlich würden sich die Klimaprobleme in Europa noch weiter verschärfen und das mit globalen Folgen, etwa eben ganz speziell auch für die Ernährungssicherheit.
Besonders stark betroffen wären Island und das nördliche Europa zwischen Großbritannien und Skandinavien. Wie Simulationen nämlich zeigen, könnten da, Marc Oles hat das gesagt, praktisch eiszeitliche Bedingungen teilweise herrschen. In manchen Regionen könnten die Temperaturen innerhalb weniger Jahrzehnte um bis zu 10 Grad fallen. Aber nicht nur in Europa hätte ein Kollaps des Golfstroms schlimme Auswirkungen, denn er ist, wie gesagt, auch Teil des globalen Klimasystems. Zum Beispiel würde sich auch der tropische Niederschlag dadurch stark verändern, was wiederum auf das Amazonasgebiet große Auswirkungen hätte.
Und das hätte wiederum Rückkopplungseffekte, weil im Amazonas ja viel Kohlenstoff aufgenommen wird. Wenn sich das ändert, gelangt umso mehr CO2 in die Atmosphäre.
Da zeigt sich schon wieder mal, das Klimasystem ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die nie irgendwie isoliert betrachtet werden kann. Und wenn ein Element einer drastischen Änderung unterworfen ist, dann hat das Folgen eigentlich auf der ganzen Welt. Natürlich in manchen Regionen stärker als in anderen, aber vieles ist auch einfach sehr schwer vorherzusehen, unter Kontrolle zu halten und vor allen Dingen rückgängig zu machen. Also eigentlich ist das in so einem Fall praktisch nicht möglich. Aber auch wenn wir nicht ganz bei The Day After Tomorrow sind, was die Folgen betrifft, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass das wirklich passiert, dass der Golfstrom kippt? Marc Odevs von Geosphere Austria fasst den Forschungsstand dazu zusammen.
Man sieht eben an diesen indirekten Beobachtungen, also wie sich die Ozeantemperaturen verändert haben, und das kann man viele, viele Jahrzehnte zurück rekonstruieren, dass sich eben diese atlantische Umweltzirkulation um circa 15% verlangsamt hat seit den 50er Jahren. Höchstwahrscheinlich als direkte Auswirkung eben auf die menschengemachte Klimaerwärmung. Und wir wissen eben, wenn das so weitergeht, dass dann irgendwann ein Punkt erreicht ist. Und eine Studie, die jetzt im letzten Jahr und auch im heurigen Jahr erschienen ist, die haben gezeigt mit Beobachtungsdaten, dass tatsächlich der Golfstrom eben auf dem Kurs eines solchen Zusammenbruchs ist und tragen somit eben zur weiteren Besorgnis eben über so einen möglichen Zusammenbruch bei, können allerdings noch nicht genau festlegen, wann es zu so einem Zusammenbruch kommen könnte. Wir wissen, das würde ungefähr 75 Jahre lang dauern, sozusagen dieser Zusammenbruch. Das wäre jetzt nicht von einem Jahr auf das nächste. Und es gibt gewisse Frühwarnsignale. Wenn sich da gewisse Dinge ändern im Südozean an diesem Süßwassertransport, dann weiß man, dass dieser Kipppunkt, also dieses Zusammenbrechen halt wenige Jahrzehnte bevorsteht. Das ist jetzt noch nicht der Fall, aber wir haben eben auch noch viel zu wenig Messdaten, insbesondere aus diesem Südozean, um noch genaueres über einen möglichen Zeitpunkt dieses Zusammenbruchs zu sagen. Das könnte durchaus bereits in einigen Jahrzehnten so sein, das kann aber auch erst am Ende des Jahrhunderts oder sogar noch später passieren.
Wie können wir noch verhindern, dass der Golfstrom kippt? Und wie kann man diese komplexen Probleme Leuten erklären, die sagen, naja, die Klimahysteriker erzählen uns immer etwas Neues. Einmal wird es zu heiß, jetzt droht wieder angeblich eine Eiszeit. Das ist doch alles Blödsinn. Klimaänderungen hat es doch immer gegeben. Was antworten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss. Und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Es steht also völlig außer Frage, dass wir unbedingt verhindern müssen, dass der Zirkulationsmotor im Atlantik abstirbt. Aber was genau können wir denn unternehmen, damit eben das nicht passiert? Für Klimaforscher Marc Olevs ist die Antwort darauf völlig klar.
Gleich wie die restlichen gesicherten Folgen der menschengemachten Klimaerwärmung, also die Zunahme des Extremwetters, der steigende Meeresspiegel, gilt auch hier das gleiche Gegenmittel, möglichst rasch die Emissionen, Treibhausgasemissionen senken. Denn das, was letztendlich so einen Zusammenbruch wahrscheinlicher macht, ist die Menge an Süßwasser, die im Nordatlantik eingetragen wird. Und daher gilt es möglichst rasch mit den Emissionen runter, um auch diese deutlich schwieriger abschätzbare Folge des menschengemachten Klimawandels möglichst unwahrscheinlich zu machen. Am wichtigsten ist wirklich, die Emissionen so rasch wie möglich runterzubringen. Also das Gleiche, was gilt, um die weitere Verschärfung von Wetterextremen und der sonstigen globalen Folgen zu reduzieren, gilt natürlich auch hier. Andererseits uns natürlich zu überlegen, wie können wir uns bestmöglich auf so ein Szenario vorbereiten. Wir haben vorhin von Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Es lässt sich natürlich schwer, eine Eintrittswahrscheinlichkeit für so einen Zusammenbruch jetzt festzulegen, weil einfach die Datenlage da noch zu schlecht ist. Fakt ist natürlich, dass es im Gegensatz zu den gesicherten Folgen der Erderhitzung, also Wetterextreme, Meeresspiegelanstieg, deutlich weniger wahrscheinlich ist. Aber sozusagen, wenn es passiert, riesige Konsequenzen hat. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben mal 10% Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Ei weich oder hart wird, Ihr Frühstücksei, dann ist Ihnen das relativ egal. Aber würden Sie Ihr Haus sozusagen unter einem Staudamm bauen, wo es eine 10%ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass der nicht hält? Sicher nicht. Das heißt, es ist nicht nur immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit, sondern auch der Folgen, wenn eben dieser Fall eintritt. Und im Fall eines möglichen Zusammenbruchs der atlantischen Umweltzirkulation wären eben die Folgen massiv.
Ja, wie schon in einigen anderen Folgen dieses Podcasts zu unterschiedlichen Aspekten des Klimawandels herausgekommen ist, ob es jetzt um den Eisverlust der Erde geht, um Extremwetter, um steigende Meerestemperaturen, um das Methanproblem oder eben auch um den Golfstrom, die Antwort lautet eigentlich immer gleich: Wir müssen die Emissionen senken, um Schlimmeres zu verhindern. Aber wie begegnet man jetzt Leuten, die skeptisch sind und sagen, was soll denn jetzt das mit dem Golfstrom wieder? Ihr warnt uns immer vor der Erderhitzung und jetzt fürchten wir uns plötzlich davor, dass es kälter wird in Europa. Klimatische Wechsel hat es ja immer schon gegeben. Was soll man da schon dagegen machen?
Der Klimaforscher Mark Olofs sagt dazu, ja, also es hat so einen Zusammenbruch der atlantischen Wärmepumpe schon vor Jahrtausenden gegeben, aber unter völlig anderen Vorzeichen.
Damals wurde das ausgelöst eben unter anderem durch starke Schwankungen der astronomischen Parameter, also die Intensität der Sonne ändert sich auf natürliche Wege in Zyklen von 10 bis Hunderttausenden von Jahren, ist völlig irrelevant für die aktuelle Debatte der jetzigen Klimaerwärmung, weil es einfach sehr, sehr langsam passiert über viele Tausende von Jahren. Ja, aber damals hat es eben gemeinsam mit anderen Faktoren dazu geführt, dass diese atlantische Umweltzirkulation auf natürlichem Weg zusammenbricht. Jetzt haben wir das Problem, dass durch die rasante, ungefähr 25 Mal schnellere Erderwärmung, die der Mensch jetzt produziert durch die Verbrennung fossiler Energieträger, dass eben dieser Prozess durch diesen vermehrten Süßwassereintrag im Nordatlantik künstlich herbeigerufen wird und wir natürlich insbesondere in Europa ein Riesenproblem hätten, wenn es zu so einem Zusammenbruch käme, weil dann wirklich die Wetterextreme nehmen jetzt schon zu, die Schäden nehmen jetzt schon zu, der Meeresspiegel steigt an, die Küsten werden überflutet, Menschen müssen umgesiedelt werden. Das sind Fakten, die beobachten wir sogar jetzt schon. Da gibt es keinen Zweifel mehr daran. Bei den Kippelementen ist es sozusagen ein bisschen komplexer, weil wir die nicht beobachten können, weil sie dann plötzlich passieren sozusagen. Wir können nur Warnsignale, Alarmsignale identifizieren und unser Verständnis steigern, um diesen Bereich einzuschränken, wo es denn tatsächlich dann passieren wird wahrscheinlich. Also einen Kommunikationsrahmen zu schaffen, wo wir einerseits gesicherte Folgen beschreiben, an denen wir uns auch, denke ich, orientieren und auf die wir uns fokussieren sollten weiterhin, auch mit unseren Gegenmaßnahmen. Und andererseits aber diese Kippelemente ernst zu nehmen und zumindest die Szenarien durchzuspielen, was wäre, wenn, das, glaube ich, ist wichtig. Und das gesamtheitliche physikalische Verständnis zeigt auch ganz klar, wie diese beiden Risiken sozusagen auch zusammenhängen.
Ja, Gegenmaßnahmen treffen, Alarmsignale des Klimasystems ernst nehmen, das ist es, was wir tun müssen, sagt Olofs. Und das sagt nicht nur er, das sagen 99,9% der Klimaforscherinnen und Klimaforscher. Und übrigens auch nicht erst seit kurzem. Die Gefahren des menschengemachten Klimawandels werden in der Wissenschaft ja seit Jahrzehnten thematisiert. Und auch vor Kipppunkten, auch vor dem Kipppunkt zum Beispiel eines Zusammenbruchs des Golfstroms, warnen Forschende schon sehr lange. Es hat nur eben auch sehr lange gedauert, bis irgendjemand außerhalb der Forschung zugehört hat. Das ändert sich zum Glück immer mehr. Danke auch an euch fürs Zuhören bei diesem wichtigen Thema heute.
Ja, und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
The Gulf Stream's degradation is a result of human-caused climate change, from burning fossil fuel.
If we keep putting the pedal to the metal on burning fossil fuels, that is something that will eventually happen. Hopefully not in our lifetimes.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei besser leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.